Gerd, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen. Angesichts des aktuellen Zinstiefs und unsicherer Renten entscheiden sich zunehmend mehr Menschen für eine private Geldanlage. Da aber häufig das nötige Wissen fehlt, lassen sich viele von den Gewinnversprechen der Finanzberater blenden und zur Investition in aktiv gemanagte Fonds überreden. Die Blinks zeigen dir anschaulich und verständlich, dass der Wertpapierhandel gar nicht so kompliziert sein muss und du dein Geld mit ein paar einfachen Regeln sicher und nachhaltig anlegen kannst. Blink Nummer 1. Aktive Anlagestrategien sind selten wirklich rentabel und die wenigen Ausnahmen nicht prognostizierbar. Viele Privatanleger wissen nur wenig über die mitunter komplexen Vorgänge an den Kapitalmärkten und lassen sich von Beratern der Branche zu Investitionen in vermeintlich attraktive Finanzanlagen überreden. Tatsächlich aber ist diese Taktik der aktiven Anlage und Spekulation nicht die optimale Lösung. Aktive Anlagestrategien sind Versuche, den Markt durch kühles Kalkül zu schlagen. Mit anderen Worten, ein Fondsmanager soll nur bestimmte gewinnversprechende Aktien in seinen Fonds aufnehmen und so eine Rendite erzielen, die höher ist als die Durchschnittsrendite der anderen Anleger am Kapitalmarkt. Die Durchschnittsrendite an einem Markt wird durch einen Vergleichsindex ausgedrückt, auch Benchmark genannt. Der DAX, der Deutsche Aktienindex, ist zum Beispiel ein solcher Benchmark. Die Aufgabe des Fondsmanagers wäre also, nur die Aktien sehr rentabler Unternehmen zu kaufen, damit die Rendite seines Fonds über der Durchschnittsrendite am DAX liegt. In der Realität gewinnen aktiv gemanagte Fonds allerdings nur selten das Rennen um die beste Rendite. Immer wieder ergeben Untersuchungen, dass aktive Anlagestrategien im Vergleich zu den eher konservativen Benchmarks den kürzeren ziehen. So zeigte ein Bericht der Ratingagentur Standard & Poor's Ende 2014, dass 72% der deutschen Aktienfonds schlechter abschnitten als deren Vergleichsindex. Je nach Studie und betrachtetem Markt liegt dieser Prozentsatz sogar zwischen 50% und 99%. Kontinuierliche Analysen des Marktes belegen außerdem, dass die Outperformer, also die Fondsmanager, die den Markt tatsächlich schlagen, völlig unvorhersehbar von Periode zu Periode variieren. Für den Kapitalanleger heißt das im Umkehrschluss, dass die gerade noch erfolgreiche Aktie mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der nächsten Investitionsrunde nicht mehr zu den Gewinnern gehört. Blink Nummer 2. Finanzberater und Medien überzeugen Privatanleger trotzdem immer wieder von aktiven Anlagestrategien. Obwohl es also konkrete empirische Belege für die Überlegenheit von Vergleichsindizes bzw. Benchmarks gibt, investiert der Großteil der Privatanleger nach wie vor in aktiv gemanagte Finanzprodukte. Schuld daran sind die Finanzbranche und die Medien. Ein Interessenkonflikt veranlasst Finanzberater, die rentableren Indexprodukte weniger offensiv zu bewerben. Die Finanzbranche verdient ihr Geld mit aktiven Fonds, indem sie sich den strategischen Einkauf von Wertpapieren bezahlen lässt. Mit dem Bewerben von Indexprodukten lässt sich hingegen kein Geld verdienen, denn sie kommen ohne Managementkosten aus. Die Wertpapiere eines Indexfonds bilden immer den Vergleichsindex ab und werden auch in diesem Verhältnis nachgekauft. Eine bestimmte Einkaufsstrategie, die sich Finanzberater teuer kosten lassen, ist gar nicht notwendig. Wenn zum Beispiel der DAX aus 3 gleich großen Unternehmen bestünde, würde ein Indexprodukt von jedem Unternehmen für die gleiche Summe Aktien kaufen, während ein aktiver Fonds die Anteile strategisch gewichten würde. Da die Indexprodukte keine Provision einbringen, ermutigen Finanzberater ihre Kunden stattdessen zum Kauf von Finanzprodukten aus dem eigenen Hause. Auch die Medien kranken an einem Interessenkonflikt und verschleiern bewusst Informationen zu den besten Anlageprodukten. Wirtschaftsmagazine versuchen, ihre Verkaufszahlen zu steigern, indem sie ihre Exemplare geradezu marktschreierisch mit Anlagetipps und Marktanalysen spicken. Reißerische Titel wie »Drei Wege, ihr Geld zu verdoppeln« haben Kritiker veranlasst, den Begriff »Investmentpornografie« zu prägen. Weil den Zeitschriften mit der Bewerbung der Indexprodukte schnell die Themen ausgehen würden, ermutigen sie ihre Leser lieber zu kurzfristigen und gewagten Entscheidungen. Da Privatanleger meist nur wenig Know-how mitbringen und sich angesichts des Überangebots an Anlageprodukten ohnehin schnell überfordert fühlen, führt dies häufig zur Wahl des objektiv betrachtet schlechteren Produkts. Der durchschnittliche Kunde ist dem Berater in der Bank förmlich ausgeliefert. Finanzberater und Medien haben also in der Regel kein Interesse, Privatanlegern das optimale Anlageprodukt zu verkaufen, sondern fördern bewusst aktive Anlagestrategien. Blink Nummer 3. Mithilfe der Markteffizienztheorie können Privatanleger den Investmentmarkt besser verstehen. Wie also können sich Privatanleger vor den falschen Versprechungen der Finanzberater schützen und unnötige Anlagefehler vermeiden? Ein erster Schritt wäre, die Funktionsweise der Kapitalmärkte besser zu verstehen. Die Markteffizienztheorie besagt, dass der Kurspreis eines Wertpapiers alle öffentlich zugänglichen Informationen berücksichtigt. Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen diesen Echtzeitspiegel des Marktpreises als die Informationseffizienz der Kapitalmärkte. Das bedeutet konkret, dass jede veröffentlichte Information direkte Auswirkungen auf den Kurspreis eines betroffenen Wertpapiers hat. Wenn zum Beispiel ein DAX-Unternehmen schlechte Prognosen für die Entwicklung des eigenen Kerngeschäfts veröffentlicht, wollen Anleger aus Angst vor dem Wertverlust ihrer Investition Anteile verkaufen und der Preis der Aktie fällt. Aktive Anlagestrategien behaupten, die Informationseffizienz sei lückenhaft und versuchen, ihr durch antizyklisches Kalkül einen Schritt voraus zu sein. Vorübergehend unterbewertete Anlagen sollen günstig gekauft und dann teuer wiederverkauft werden, wenn der Markt den Kurs nach oben korrigiert hat. In der Theorie bringt das die ersehnten Gewinne, aber in der Praxis sind unterbewertete Aktien extrem schwer zu finden. Die Random-Walk-Theorie oder Theorie der symmetrischen Irrfahrt erklärt technische Prognosen für unmöglich. Oft wollen die Aktienhändler ihre spekulativen Prognosen für die Entwicklung der Aktienkurse auch auf technische Analysen stützen. Die Random-Walk-Theorie besagt allerdings, dass die Kurse so sehr vom aktuellen Tagesgeschehen beeinflusst werden, dass die Auswertung vergangener Entwicklungen niemals verlässliche Vorhersagen ergeben kann. Die Markteffizienztheorie zeigt, dass die Informationseffizienz der Aktienmärkte in der Regel für hohe Transparenz sorgt, aktive Anlagestrategien selten erfolgreich und ihre technischen Analysen wissenschaftlich nicht tragbar sind. Blink Nummer 4. Wertpapiere funktionieren im Wesentlichen durch das Zusammenspiel von Rendite und Risiko. Als Privatanleger musst du vor allem die Faktoren Rendite und Risiko berücksichtigen. Während aber die Rendite greifbar ist und bei den meisten Anlagen sogar mit konkreten Prozentwerten beziffert wird, ist das Risiko sehr viel schwerer einzuschätzen. Trotzdem sind beide untrennbar miteinander verbunden. Eine hohe Rendite ist die Belohnung für ein hohes Risiko. Entgegen der Wahrnehmung vieler Anleger ist die Rendite nicht die Folge hohen Wachstums und steigender Kurse, sondern so etwas wie eine Vergütung für die Risikobereitschaft des Investors. Während zum Beispiel deutsche Staatsanleihen sehr sicher, aber auch sehr niedrig verzinst sind, wird das vergleichsweise höhere Risiko einer Investition in zum Beispiel Schwellenländeraktien in der Regel mit einer hohen Rendite belohnt. Du solltest also stutzig werden, wenn dir jemand Anlagen mit hoher Rendite bei gleichzeitig niedrigem Risiko andrehen möchte. Die Abhängigkeitsbeziehung zwischen Rendite und Risiko wird ebenso durch die Markteffizienztheorie gestützt, denn der Echtzeitspiegel bildet auch das Risiko ab, dass sich Kurse am Markt verschlechtern. Widrige Umstände wie eine schrumpfende Branche, herbe Verluste oder stagnierende Geschäfte werden früher oder später öffentlich gemacht und quasi automatisch in die Preise eingespeist. Wenn der Kurs eines Unternehmens bereits im Keller ist, heißt das jedoch nicht, dass die Aktien mit einem hohen Risiko verbunden sind und unerwartet weiter an Wert verlieren. Die Talfahrt ist, im Gegenteil, bereits in den Aktienpreisen abgebildet. Das Risiko bleibt gleich und statistisch gesehen ist es sogar wahrscheinlicher, dass sich das Unternehmen ab sofort erholt und sich andere, aktuell gesunde Aktien verschlechtern. Als Privatanleger musst du also nicht vor dem Wort Risiko zurückschrecken. Mach dir bewusst, dass saftige Renditen nur mit großem Risiko verdient werden und überlege dir selbst, wie viel Risiko du eingehen möchtest. Blink Nummer 5. Das Indexing basiert auf 4 wissenschaftlichen Prinzipien und schlägt damit jede andere Anlagestrategie. In den 1970er Jahren wurde die Informationseffizienz der Märkte zur modernen Portfoliotheorie MPT weiterentwickelt. Sie bildet die Grundlage für die 4 Prinzipien des Indexing, der Investition in Indexfonds. Prinzip 1. Indexfonds basieren auf passiven Investitionen. Passives Investieren heißt, auf den aktiven und spekulativen Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu verzichten und Aktien stattdessen mengenmäßig so nachzukaufen, wie sie aktuell in einem Aktienindex abgebildet werden. Ziel beim Indexing ist es, in verschiedene Indexfonds zu investieren und so im Optimalfall so viele Anlageklassen wie möglich abzudecken. Anlageklassen fassen Finanzprodukte zu Gruppen mit ähnlichen finanzwirtschaftlichen Eigenschaften zusammen, zum Beispiel Rohstoffe. Wenn du diese Indexfonds dann im Sinne des Buy and Hold lange hältst, sicherst du dir eine kontinuierliche Rendite mit geringem Risiko. Es gibt zwei Arten von Indexfonds: klassische Indexfonds und Exchange Traded Funds, ETFs. Klassische Indexfonds werden von einer Fondsgesellschaft aufgelegt und in der Regel nicht an der Börse, sondern über Banken an die Anleger verkauft. Ihr Preis wird einmal täglich ermittelt. ETFs hingegen sind börsengehandelte Indexfonds und machen mit einem Angebot von über 1000 Produkten ganze 90% des Gesamtvolumens der Indexfonds in Deutschland aus. Ihr Preis wird minütlich an der Börse festgestellt. Eines der Kernprinzipien ist also das Investieren mit Hilfe von passiven Indexfonds. Indexfonds bilden eine komplette Anlageklasse oder einen Vergleichsindex nach und sind deshalb eine gute Grundlage für eine breit diversifizierte Sammlung von Vermögenswerten, auch Portfolio genannt. Blink Nummer 6. Die Buy-and-Hold-Strategie profitiert von Steuervorteilen und langfristigen Gewinnen. Immer wieder lassen sich Privatanleger von der Panikmache der Medien einschüchtern und verkaufen aus Angst vor Verlusten völlig übereilt ihre Wertpapiere. Die Wissenschaft widmet dieser menschlichen Dynamik mit der Finanzmarkttheorie sogar ein eigenes Teilgebiet. Mithilfe der Grundprinzipien des Indexing bewahrst du in solchen Momenten einen kühlen Kopf. Prinzip 2. Die Buy-and-Hold-Strategie sieht vor, dass du deine Aktien möglichst langfristig hältst. Das bedeutet, dass du dem Reiz des Profits durch kurzfristige Marktaufschwünge und Kursspitzen konsequent widerstehen musst. Dieses sogenannte Performance-Chasing führt nämlich in der Regel zu hohen Verlusten, da du deine Aktien bei spontanen Verkäufen unberechenbaren Marktschwankungen aussetzt und deine Rendite durch die vielen Transaktionskosten zusätzlich schmälerst. Beim Indexing lässt du dein Vermögen im Idealfall mindestens 4 bis 5 Jahre unangetastet. Es mag zunächst kontraintuitiv wirken, aber so kann dein Geld in Ruhe Renditen einfahren. Du sparst Transaktionskosten und lässt dein Geld kontinuierlich mit den Unternehmen an den Märkten wachsen. Die Investorenlegende Warren Buffett ist zum Beispiel ein bekennender Buy-and-Hold-Investor. Der laut Forbes drittreichste Mann der Welt lässt seine Aktien durchschnittlich 20 Jahre lang halten. Durch das lange Halten der Aktien ergibt sich außerdem ein unschlagbarer Steuervorteil. Die sogenannte Abgeltungssteuer auf Kursgewinne wird in Deutschland erst bei der Realisierung des Gewinns fällig, also beim Verkauf der Aktien. Wenn du deine Aktien im Sinne des Indexing lange hältst, wird dein Geld nur einmal beim Verkauf der Wertpapiere besteuert. Der Vorteil, dass sich deine Gewinne während des Anlagezeitraums quasi unbesteuert vermehren können, wird auch Zinseszinseffekt genannt. Wenn ein Investor zum Beispiel 100 Euro anlegt, hat sich beim passiven Buy and Hold nach 40 Jahren und nach Steuern ein Vermögen von 1.604 Euro gebildet. Investiert er hingegen aktiv und realisiert seine Gewinne einmal jährlich, kommt er trotz identischer Konditionen bezüglich Zinsen, Steuersatz und Rendite nur auf 1.076 Euro. Die Buy and Hold Strategie ist also nicht nur einfacher, sondern auch erfolgreicher. Blink Nummer 7. Nur eine systematische Diversifikation schützt vor ungewollten Überraschungen. Obwohl jeder Privatanleger schon einmal etwas von Risikostreuung oder Diversifikation gehört haben dürfte, zeigt die Praxis, dass nur die wenigsten ihr Anlagerisiko wirklich minimieren. Die meisten diversifizieren zu wenig und setzen zum Beispiel zu stark auf deutsche oder europäische Aktien. Prinzip 3. Bei einer optimalen Diversifikation senkst du die Renditeschwankungen, indem du das Investitionsrisiko auf möglichst viele voneinander unabhängige Einzelrisiken verteilst. Stell dir vor, du möchtest in maximal 2 unterschiedliche Unternehmen investieren. Das eine stellt Badehosen her, das andere Regenschirme. Diese Investitionsstrategie wäre hinreichend diversifiziert, denn das Geschäft beider Unternehmen korreliert mit einem Faktor von -1. Das heißt, es besteht sogar eine negative wechselseitige Beziehung. In warmen Zeiten sorgt die starke Nachfrage nach Badehosen für Gewinne, während im kalten und regnerischen Rest des Jahres die Regenschirme hoch im Kurs stehen. Würdest du hingegen in Badehosen und Eiscreme investieren, bestünde ein hohes Risiko, dass du bei schlechtem Wetter reichlich miese machst. Die Geschäfte der beiden Unternehmen würden schlichtweg zu stark korrelieren. Beim Indexing minimierst du durch systematische Diversifikation das Gesamtrisiko deines Portfolios. Während sich die Gesamtrendite deiner Anlagen aus der durchschnittlichen Rendite der einzelnen Wertpapiere errechnet, sinkt das Risiko mit jedem weiteren Unternehmen, in das du investierst. Genau deshalb lohnt es sich, zum Beispiel in die oft gemiedenen Anleihen von Schwellenländern zu investieren. Deren Gewinne korrelieren nämlich weniger mit denen der traditionellen europäischen Wertpapiere, sodass du das Gesamtrisiko deines Portfolios reduzierst und deine Gesamtrendite gleichzeitig durch höhere Einzelrenditen nach oben schraubst. Blink Nummer 8. Im Gegensatz zum aktiven Fondsmanagement reduziert das passive Investieren Kosten. Bei der Ausgabe von Wertpapieren entstehen sogenannte Transaktionskosten, die man in einmalige und laufende Kosten unterscheidet. Ziel jeder Anlage ist es natürlich, solche Kosten möglichst gering zu halten, um die Rendite nicht zu reduzieren. Prinzip 4. Im Gegensatz zum aktiven Fondsmanagement findet beim passiven Investieren eine radikale Kostenminimierung statt. Vor allem die einmaligen Kosten sind beim passiven Investieren deutlich geringer als bei aktiven Anlagestrategien. Bei aktiv gemanagten Fonds wird beim Kauf ein Ausgabeaufschlag von 2-5% berechnet, der in der Regel die Verwaltungskosten des Fondsauflegers abdecken soll. Statt eines solchen Aufschlags wird beim Kauf passiver Fonds eine Gebühr für die Geldbriefspanne fällig. Diese spiegelt die Diskrepanz wider zwischen dem Geldpreis, zu dem Anleger ein bestimmtes Finanzprodukt kaufen, und dem Briefpreis, zu dem die Inhaber dieses Produktes ihre Anteile verkaufen. Mit 0,1-1% fällt die Geldbriefspanne deutlich geringer aus als der Ausgabeaufschlag der aktiven Anlagen. Auch die laufenden Kosten sind beim Indexing deutlich niedriger als beim aktiven Fondsmanagement. So sind zwar laufende Depotkosten bei aktiven und passiven Fonds gleich, aber die Kosten für Verwaltung und Wertpapierhandel machen sich bei aktiven Fonds deutlich stärker bemerkbar. Zusätzlich können performanceabhängige Provisionen für das aktive Management der Anlagen erhoben werden. Stell dir vor, 10.000 Euro werden auf 30 Jahre angelegt. Beim aktiv gemanagten Fonds A fallen jährlich 3% laufende Kosten an, beim Indexfonds B nur etwa 0,3%. Während sich bei Anlage A nach Ablauf der 30 Jahre ein Vermögensendwert von 76.100 Euro gebildet hat, sind es bei Anlage B stolze 160.800 Euro. Aktives Anlagemanagement ist also auf lange Sicht nicht nur weniger erfolgreich als passives Investieren, die vergleichsweise höheren Kosten schlucken auch einen hohen Teil der Rendite. Blink Nummer 9. Das Weltportfolio. Auf die richtige Mischung aus risikofreien und risikobehafteten Aktien kommt es an. Das Weltportfolio ist eine Sammlung aus Indexprodukten, die rund um den Globus möglichst viele verschiedene Anlageklassen und Indizes abdeckt. Wenn du dich mit dem Wissen der bisherigen Blinks für die Indexing-Strategie entschieden hast, ist das Weltportfolio die beste Art, mit einem gegebenen Risikoniveau die maximale Rendite zu erzielen. Bevor du dein Weltportfolio zusammenstellen kannst, musst du allerdings deine persönliche Risikotoleranz ermitteln. Deine Risikobereitschaft hängt von deiner individuellen Situation ab. Bist du alleinstehend mit sicherem Einkommen und langfristiger Jobperspektive, kannst du vermutlich risikofreudiger sein als ein Familienvater, dessen Job womöglich durch die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsprozessen bedroht ist. Sei dir nur bewusst, dass ein höheres Risiko auch höhere mögliche Verluste bedeutet und automatisch die empfohlene Mindestanlagezeit verlängert. Das Weltportfolio setzt sich aus einem risikofreien und einem risikobehafteten Teil zusammen und basiert auf den vier Grundprinzipien des Indexing. Eines dieser Grundprinzipien ist die systematische Diversifikation, die eine Investition in so viele unterschiedliche Anlageklassen wie möglich vorschreibt. Im Weltportfolio werden diese Anlageklassen zusätzlich unterschieden in risikofreie Anlagen wie vergleichsweise sichere Staatsanleihen und Geldmarktanlagen und risikobehaftete Anlagen, die für die Rendite sorgen und global diversifiziert sind, also aus Aktien von Unternehmen rund um die Welt bestehen. Der risikotolerante und alleinstehende Gutverdiener kann zum Beispiel ein Weltportfolio mit 60% Risikoanteil bilden. Bei einer Mindestanlagezeit von 7 Jahren kann er langfristig mit einer realen Rendite von 5% rechnen. Der risikoscheue Familienvater hingegen könnte ein Weltportfolio mit nur 30% risikobehaftetem Teil bilden und bei nur 3 Jahren Mindestanlagezeit eine langfristige reale Rendite von 3,3% erzielen. Bevor du dir konkrete Indexprodukte für dein Weltportfolio aussuchst, solltest du also überlegen, wie viel Risiko du dir leisten kannst. Blink Nummer 10. Es wird konkret. Wähle die passenden Finanzprodukte für dein Portfolio. Nachdem du den risikofreien und den risikobehafteten Teil deines Weltportfolios festgelegt hast, ist es nun an der Zeit, die konkreten Indexprodukte auszuwählen, denn allein in Deutschland werden etwa 1000 Indexfonds angeboten. Nimm dir für die Wahl der geeigneten Indexfonds Zeit, um sorgfältig im Internet zu recherchieren. Die Adresse www.justetf.de ist ein Beispiel für eines der unzähligen Portale, auf denen Indexfonds übersichtlich nach verschiedenen Anlageklassen aufgelistet werden. Hier kannst du die global diversifizierten Aktienfonds für den risikobehafteten Teil deines Portfolios erwerben. Aufgrund der unterschiedlichen Risikobereitschaft sind konkrete Umsetzungsvorschläge schwierig. Du solltest jedoch möglichst Fonds aus unterschiedlichen Regionen wählen und darauf achten, dass Small Caps, kleine Unternehmen, Mid Caps, mittelgroße Unternehmen und Large Caps, große Unternehmen enthalten sind. Anschließend gehst du beim risikofreien Anteil genauso vor und suchst dir aus Anleihen und Geldmarkt-ETFs die passenden Indexfonds aus. Die folgenden Faustregeln helfen dir bei der optimalen Auswahl. Wähle innerhalb einer Anlageklasse möglichst den Indexfonds mit der niedrigsten Total Expense Ratio, TER, also der niedrigsten Gesamtkostenquote. Lass aber die Finger von ETFs, deren Gesamtkostenquote fälschlicherweise niedriger als die Verwaltungsgebühr ausgewiesen wird. Im Sinne der Diversifikation sollten deine Indexfonds möglichst breite Anlageklassen abbilden und dabei einfach und transparent sein. Neu aufgelegte Indexprodukte werden manchmal als Innovation angepriesen, entpuppen sich bei näherem Hinschauen aber als unnötig komplex und fragwürdig. Die Auswahl der einzelnen Indexfonds mag anfangs mühsam und zeitaufwendig erscheinen. Mit ein wenig Recherche und diesen Faustregeln füllst du dein Weltportfolio allerdings schnell und einfach mit geeigneten Produkten. Blink Nummer 11. Mit regelmäßigem Rebalancing verhinderst du, dass sich das Risikoprofil deines Portfolios verschiebt. Nach der erfolgreichen Zusammenstellung deines Weltportfolios solltest du nur noch eine Sache beachten. Um langfristig erfolgreich zu sein, musst du die Struktur deines Portfolios in periodischen Abständen durch Rebalancing auf die ursprüngliche Gewichtung der Anteile zurückführen. Denn über längere Zeiträume hinweg verschiebt sich die Struktur deines Weltportfolios, weil die einzelnen Anteile unterschiedlich hohe Renditen abwerfen. Schwellenländerfonds wachsen zum Beispiel meist schneller als andere Produkte und nehmen daher mit der Zeit einen größeren Anteil in deinem Portfolio ein. Je größer ihr Anteil ist, desto höher wird allerdings auch das Gesamtrisiko. Diese Verschiebung des Risikoprofils kannst du durch gezieltes Rebalancing wieder ausgleichen. Um das schnellere Wachstum der risikobehafteten Schwellenländerfonds auszugleichen, solltest du den Anteil der schwächer gewachsenen Produkte etwa alle 2 Jahre mit frischem Geld ausgleichen. Im Idealfall verwendest du dafür laufende Ausschüttungen aus den Indexfonds oder laufende Ansparbeträge, um zusätzliche Anteile dieser Produkte zu kaufen. So stellst du dein ursprüngliches Gleichgewicht aus risikobehafteten und risikofreien Teilen wieder her und sparst Transaktionskosten, indem du laufende Gewinne sofort reinvestierst. Man könnte nun annehmen, dass die Gesamtrendite wieder abnimmt, wenn man den relativen Anteil der risikobehafteten Anlagen reduziert, da diese ja auch überdurchschnittlich hohe Renditen abwerfen. Tatsächlich aber führt das Rebalancing der Anlageklassen durch den statistischen Effekt der Regression zur Mitte häufig zu einem Renditeplus. Die hohen Rendite der Schwellenländeranteile führen zu einem überdurchschnittlichen Plus und damit zu neuen Risiken. Der positive Effekt der Regression zur Mitte, der Zurückführung des Portfolios an den Marktdurchschnitt, wird in der Fachliteratur als Rebalancing-Bonus bezeichnet. Ein wachsendes Weltportfolio braucht also Pflege. Sorgfältiges Rebalancing stellt sicher, dass das Risikoniveau gleich bleibt und du dir keine Sorgen um deine Investitionen machen musst. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs angehört hast. Im Kern geht es darum, wie Fondsmanager Privatanleger immer wieder zur Investition in aktive Anlagestrategien überreden. Sie versuchen dabei, den Markt durch menschliches Kalkül zu schlagen und berechnen hohe Kosten, die die Rendite schmälern. Tatsächlich ist die passive Strategie des Indexing die einzige wissenschaftlich fundierte Investitionsform und erwiesenermaßen erfolgreicher. Sie orientiert sich an vier klaren und einfachen Grundprinzipien und führt langfristig zu saftigen Renditen. Wie haben dir unsere Blinks gefallen? Schreib uns deine Meinung an remember@blinkist.com mit dem Betreff Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Wir freuen uns auf deine Nachricht.